Ich begrüße Sie ganz herzlich und es ist mir wirklich eine Freude zu unserem Gottesdienst hier real in Meckenheim oder auch digital an Apparaten, in 3D oder in 2D, ist egal. Und es freut mich auch besonders, heute Martin zur Predigt hier zu haben. Vielen Dank an der Stelle für den Dienst. Schön, dass wir zusammen heute Gottesdienst feiern und uns hier unter Gottes Wort zusammenfinden. Und das tun wir zusammen im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Wochenspruch für die vor uns liegende Woche fand ich sehr, sehr spannend und herausfordernd. Er stammt aus den sogenannten Seligpreisungen von Jesus aus dem Matthäus-Evangelium Kapitel 5. Es ist der Vers 9. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Was für ein gewaltiger Satz, habe ich mir gedacht. Das ist mir so mitten reingefahren. So ein gewaltiger Satz mitten in so eine Welt des Unfriedens. Ist doch überall Unfrieden, ist doch nirgendwo Frieden. Und zu uns Menschen und auch in unserer Zeit. Die Menschen voller Unfriede sind um uns rum und mir mittendrin. Und da habe ich gedacht, Mensch, wie hochaktuell ist doch die Bibel und überhaupt nicht verstaubt. Was gehen uns doch, wenn man wirklich sich hinterfragt, gerade unsere Nächsten uns auf die Nerven? Das sind ja meistens gerade die nebendran. Die da irgendwo in Sibirien, die stören mich nicht wirklich. Aber die direkt nebendran, die gehen mir doch ständig auf die Nerven. Und wie viel Streit gibt es in Familien zwischen Nachbarn, Kollegen, in Vereinen, eben rund um uns rum. Auch gesehen bei uns im Dorf, da hing dann so ein riesen Schild im Fenster. Jetzt hat ihr Hund schon 15 Mal bei uns im Vorgarten gekackt. Wenn sie nochmal irgendwie ich sie erwische, dann beten sie zu Gott, dass ich sie nicht erwische, so irgendwie. Was von Hass, was von Unfriede. Und gleichzeitig, wie viel Anstrengung machen wir? Jeder nimmt sich viele, viele Sachen vor. Gute Vorsätze, Anstrengung, Frieden zu schaffen. Im Persönlichen, im Kleinen, im Großen, global. Aber wir kennen es alle, sie scheitern alle. Die sind alle nach mehr oder weniger langer Zeit zum Scheitern verurteilt. Und das kennen wir von uns selber auch. Da macht man sich einen guten Vorsatz und eine Woche später sieht die Welt wieder anders aus. Insofern, wie soll das gehen, Jesus? Was meint Jesus damit? Wie sollen wir anderen Menschen oder um uns herum was geben, was wir selber in unserem Herzen so gar nicht vorfinden? Die Bibel gesamt, wenn man sie dann befragt, macht sehr deutlich, das geht nur mit einer Wesens- und einer Herzensveränderung. Römer 8, Vers 14 ergänzt den Wochenvers ganz, ganz zutreffend und eigentlich fast mit ähnlichem Wortlaut. Da heißt es, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Also vorige hieß, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. In Römer 8 steht, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Also, uns muss der Geist Gottes durch Jesus Christus treiben. Und das bedeutet, nur wenn Jesus unser Herr ist, unser Herz regiert, dann zieht auch dieser doppelte Friede ein. Nämlich, das macht Römerbrief ganz, ganz deutlich, der Friede mit Gott selber, der eben durch Jesus versöhnt wird. Erst dann ist überhaupt Friede möglich in meinem Herzen. Und dann ist auch erst Frieden mit meinen Mitmenschen möglich, weil wir in erster Linie Frieden mit Gott geschlossen haben. Und weil wir dann eben auch Friede für unsere Seele gefunden haben und er den Anlass unseres Unfriedens, unsere Schuld, unsere Sünde, unser Versagen, unseren Egoismus, dass wir das Ich auf den Thron setzen, all das weggenommen hat. Denn dann ist Jesus unser Herr und wir sind, wie es dort heißt, Gottes Kinder und dadurch überhaupt erst in der Lage, Frieden zu schaffen und friedfertig zu leben. Dann muss mein Nächster mir nicht mehr unbedingt auf die Nerven gehen. Ich meine, es passiert trotzdem noch, aber nimmer in dem Maße. Er muss es nicht. Und es ist dann auch kein fauler Friede, der im Herz ist, sondern wahrhaftiger. Und nur so kann ich auch was geben, was ich so von mir aus, von meiner eigenen Bordunterstützung gar nicht mit dabei habe. Dennoch, das ist eine Einschränkung, die mir auch so wichtig geworden ist beim Weiterlesen. Dennoch und in aller Friedfertigkeit sind wir zugleich der Wahrheit verpflichtet. Nämlich dem Zeugnis des Evangeliums und zwar so, wie es in der Bibel steht und nicht irgendwie anders, nicht wie man sich selber ausdenkt. Und das auch, wenn es nicht auf Zustimmung stößt. Friedfertigkeit und Wahrhaftigkeit gehen Hand in Hand. Und so sind nämlich die zwei folgenden Verse zu verstehen, weil Matthäus 5 geht ja auch weiter und bleibt nicht bei dem einen Satz stehen. Da steht nämlich, selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihre ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Also das geht weiter. Das heißt auch, dass ich der Wahrhaftigkeit verpflichtet bin, auch wenn es auf Widerstand stößt. Verfolgungssituationen beginnen da, wo letztlich die Wahrhaftigkeit auf Widerstand stößt, aber die Friedfertigkeit eben nicht zurückschlägt. Jesus selbst ist in diesem Spannungsfeld, in dieser Herausforderung das klare Vorbild. Inhaltlich in der Sache also, treu der Schrift und kompromisslos, inhaltlich kompromisslos, gegenüber dem Menschen friedfertig. Wir dürfen eben nicht den Fehler machen, wie es manche Theologen machen, den Vers 9 komplett zu isolieren, von allem freischneiden, was drumherum steht, und uns damit letztlich missbrauchen für einen falschen und faulen Frieden, nämlich für eine Lüge. Genauso wenig, wie man die Wahrhaftigkeit isoliert betrachten darf und damit zu einem gesetzlichen Pharisäertum werden lassen darf. Beides ist unzulässig. Das sind die Schalen von der Waage. Super Versprecher. Insofern alles in allem eigentlich eine sehr hohe, demütige und nur durch Jesus selbst in uns zu schaffende Gratwanderung zwischen einerseits der zum verlorenen Sünder getriebenen friedfertigen Liebe und gleichermaßen der ihm schuldigen Wahrhaftigkeit, um letztlich ihm den Weg auch zu zeigen. Möge es uns allen Jesus immer wieder neu schenken. Amen. Ich möchte gerade noch mit uns beten. Und danke, Herr Jesus, dass du uns nicht da ein Ziel vorgeschrieben hast, das du selber nicht gelebt hast, sondern dass wir es gerade bei dir sehen können, wie du in der Sache hart geblieben bist, überhaupt nicht nachgegeben hast, wenn es darum ging, um die Schrift und das, was du erzählt hast, deine Lehren und auch um deinen Vater und um das, dass du der Sohn bist. Und gleichzeitig sehen wir in dir eine Friedfertigkeit, die überhaupt nicht zum Schwert greift. Was uns Menschen oft so schwer fällt, dann auch nachzugeben oder eben nicht zurückzuschlagen, nicht persönlich betroffen zu sein. Und da bitte ich dich, dass du uns da auch immer wieder neues Herz veränderst, dass wir wirklich friedfertig sind, gerade mit unseren Nächsten, gerade wenn sie uns auf Nerven gehen mit ihren Macken, dann schenk uns diesen Frieden, der von dir kommt und der eben nicht aus uns ist. Segne du jetzt dein Wort an uns, dass wir es verstehen, dass wir offene Ohren haben, dass du zu uns redest. Und ich bitte dich auch für die, die eben jetzt nicht da sein können. Entweder hören sie uns oder wenn sie uns auch nicht hören, dann bitte ich dich trotzdem, dass du ihnen nahe bist und sie ganz besonders segnest. Amen. Ich komme jetzt zu einer Abkündigung, abrupter Wechsel. Am Mittwoch, 19 Uhr, findet unser Wochengottesdienst statt. Und um 18 Uhr der Teenie-Kreis, natürlich unter Auflagen der geltenden Hygienevorschriften, wie wir es auch jetzt umsetzen. Und am Sonntag, 10.30 Uhr, ist hier wieder Gottesdienst und auch im Internet. Alles andere wird natürlich gestrichen aufgrund der derzeitigen Auflagen, die wir haben. Wir hören nun das Lied Nummer 350. Ich habe nun den Grund gefunden, die ersten drei Strophen.
Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Wo anders als in Jesu Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt. Der Grund, der unbeweglich steht, wenn Erd und Himmel untergeht. Es ist das ewige Erbarmen, das alles Denken übersteigt. Es sind die offenen Liebesarme, des, der sich zu den Sünden neigt, dem allemal das Herz kommen oder kommen nicht. sollen nicht verloren werden. Gott will uns soll geholfen sein. Deswegen kam der Sohn auf Erden und nahm er nach den Himmel ein. Deswegen klopft er für und für so stark an unseres Herzens Tür.
Die Schriftlesung, die stammt aus Jeremia 1, Vers 4 bis 12 und darin ist dokumentiert, wie die Berufung Jeremias und seiner Verpflichtung auf das von Gott offenbarte Wort verlaufen ist. Ich lese. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Ich kannte dich, ehe dich im Mutterleib bereitete und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest und bestellte dich zum Propheten für die Völker. Ich, also Jeremia, aber sprach, ach Herr, Herr, ich tauge nicht zu predigen, denn ich bin zu jung. Der Herr sprach aber zu mir, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst gehen, wohin ich dich sende, und predigen alles, was ich dir gebiete. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin bei dir und will dich erretten, spricht der Herr. Und der Herr streckte seine Hand aus und rührte meinen Mund an und sprach zu mir, siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund. Siehe, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören und verderben sollst und bauen und pflanzen. Und es geschah des Herrn Wort zu mir, Jeremia, was siehst du? Ich sprach, ich sehe einen erwachsenen Zweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich will wachen über meinem Wort, dass ich's tue. Amen. Dann bete ich noch für die Kinder, die in Kinderbetreuung gehen, Kindergottesdienst. Und Herr Jesus, so bitte ich dich, dass auch du dein Wort gerade für die Kinder sendest, dass sie es richtig verstehen, dass du ihnen groß wirst. Ja, und dass sie begreifen, wer du bist und wie du bist. Amen. Wir hören jetzt noch auf das Lied Nummer 162, dass dein Wort in meinem Herzen, da geht es gerade um das Wort, und hören danach die Predigt.
Lass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägen und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst es wundern. Und schlecht gemacht, oberflächlich ausgedacht, ist so vieles es verdorrt ohne dein Wort. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst es Wunder tun. Erst komm ich und dann komm ich. Pausenlos geht es um mich. was mich aus dem Strudel reißt, ist, Herr, dein Geist. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst es Wunder tun. Ist die Weiche falsch gestellt, wird am Schluss das Ziel verfehlt. Dass ein Mensch die Umkehr schafft, wirkt deine Kraft. Dass dein Wort in meinem Herzen starke Wurzeln schlägt und dein Geist in meinem Leben gute Früchte trägt. Deine Kraft durch mich die Welt zu deinem Ziel bewegt. Herr, du kannst es Wunder
Ja, Daniel hat schon eigentlich uns super eingeführt und den Spagat, wo uns unser Wochenspruch hinführt oder in diese Spannung hinein. Und das wird auch an einer anderen Stelle deutlich, wenn wir uns die Feiertage vor Augen führen oder die Gedenktage vielleicht besser, in der wir letzte Woche und diese Woche stehen. Am vergangenen Wochenende hatten wir einen Reformationstag. Und dieses Wochenende ist von Open Doors der Gebets- und Gedenktag an die verfolgte Kirche und verfolgte Gemeinde. Und nach diesen beiden Tagen führen uns in diese Spannung mit rein, wo dieser Wochenspruch hinführt, zwischen treu in der Botschaft des Evangeliums und zugleich, was es bedeutet, wenn man sich nicht wehrt und nicht mit menschlichem Machtanspruch das an sich reißt, sondern wenn auch um des Evangeliums willen Verfolgung auftritt. Der 503. Jahrestag des Thesenanschlags von Martin Luther. Damals am 31. Oktober, sehr wahrscheinlich an diesem einen Tag, 1517, als er die 95 Thesen, 95 Aussagen über den evangelischen Glauben, oder was dann daraus geworden ist, ursprünglich als Ablassthesen gegen Missstände in der katholischen Kirche, gegen Missstände im Ablasshandel, als er sie an die Schlosskirche in Wittenberg dranhämmerte und damit eine Bewegung auslöste. Und dieses Kernanliegen der Reformation ist das, was wir in diesen vier Solas zusammenfassen. Dass wir sagen, es ist die Sola Gratia, Sola Fide, Sola Scriptura und Solus Christus. Also allein der Glaube, allein die Gnade, allein die Heilige Schrift, allein Christus. Und die Reformierten fügen dem noch an, Soli Deo Gloria, allein zur Ehre Gottes. Und das passt in diese Reihe auch. Mit diesen Begriffen versuchen wir das zusammenzufassen, worum es in unserem Glauben geht, worum es im evangelischen Glauben geht. Das, was wir, ja, wo wir sagen, das ist die Quintessenz der Heiligen Schrift. Aber wir wissen ja auch, Papier ist geduldig. Und man kann sowas gut aufschreiben. Die Reformatoren haben das gut aufgeschrieben. Aber was hat das eigentlich für eine Relevanz heute, für 503 Jahre später? Und wenn wir uns den Zustand der evangelischen Landeskirchen, vielleicht im Besonderen der, die sich eigentlich auf Martin Luther als ihren Ursprung berufen, anschauen, aber auch den Zustand der Gemeinschaftsbewegung, der Zustand immer mehr Freikirchen, so wird auch deutlich, ein biblisch-reformatorischer Glaube lässt sich nicht vererben. Nicht, weil wir sagen, unsere Väter und Mütter des Glaubens haben dort daran geglaubt, deswegen ist es für alle Zeiten sicher. Nein, Glaube vererbt sich nicht, sondern jede Generation, jede Gemeinde muss immer wieder neu darum ringen, um ihre eigene Reformation, ringen um den Kern der Heiligen Schrift. Worum geht es in der Heiligen Schrift? Und immer wieder von diesem Kern sich neu verändern zu lassen, mit einem Fokus auf die Lehre, auf Jesus Christus, auf die Schrift und ein verändertes Leben zu bekommen, das auch treu gegen Widerstand ist. Denn man muss, wenn man es ehrlich ist, während diesem Buch liest, merkt, dass wir erstmal ständig herausgefordert werden von diesem Buch. Der Anspruch des Evangeliums, der Anspruch Jesu Christi steht im Widerspruch zu uns selbst. Wir haben es eben in diesem Lied gehört, ständig geht es um mich. Das wird mir wahrscheinlich jetzt so kaum einer zustimmen, so ja, ab und zu darf es doch mal um mich gehen. Aber wenn man ehrlich ist, reflektiert, merkt, viel zu häufig geht es am Ende doch drum, wie es mir gerade geht, wie ich es gern hätte, wie es mir fühle. Und unser Denken ist oft um uns selbst sich gedreht. Martin Luther hat das so gesagt, wir sind der in sich selbst verkrümmte Mensch. Es geht um uns selbst. Das ist nämlich der Inbegriff der Sünde. Wir drehen uns um uns selbst und sind uns von uns selbst gefangen. Und die Botschaft der Heiligen Schrift stört das. Paulus hat zu seiner Zeit gegen die Werkgerechtigkeit der Juden gekämpft. Die Kirchenväter haben gegen die Philosophen gekämpft und die griechischen Götterkult. Martin Luther gegen eine Verdienstlehre und Selbsterlösungslehre der katholischen Kirche. Und bis heute merken wir, dass immer wieder das Evangelium zu einer Zeit angegriffen ist und immer wieder geht es darum, dass der Mensch im Zentrum steht. Und es ist nicht selbstverständlich, dass die Bibel im Zentrum steht. Wir müssen neu zu einer Reformation durchbrechen, auch unsere Gemeinde. Hier in Meckenheim immer wieder neu sind diese Fragen, worum geht es im Glauben und wie sollen wir als Gemeinde auch leben und arbeiten zusammen sein. Und das ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und immer wieder zu merken, der Fokus auf der Lehre, der Fokus auf der Heiligen Schrift und von dort verändert zu werden. Deswegen habe ich als Predigttext heute 2. Timotheus 4 ausgewählt. Es ist das Testament des Apostels Paulus und ich lese 2. Timotheus 4, die Verse 1 bis 5. Und wer möchte, darf gern vorne mitlesen. Ich lese nach Luther 84. So ermahne ich dich vor Gott und Jesus Christus, der da kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Und bei seiner Erscheinung und seinem Reich, predige das Wort. Steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Gelüsten werden sie selbst Lehre aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken. Und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Du aber sei nüchtern in allen Dingen. Leide willig. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums. Richte dein Amt redlich aus. Das Testament des Apostel Paulus. Und man kann diese Verse als Testament bezeichnen, beziehungsweise eigentlich beginnt es schon davor in Kapitel 3 ab Vers 10, wo auch diese bekannte Verse, die wir vor 3 Wochen auch hatten, wo es darum ging, dass alle Schrift von Gott eingegeben ist. Das ist diese, insgesamt sind so 6, 7, 8 Verse, so bis Kapitel 4, Vers 8. Das ist so der Bereich, wo man sagen kann, das ist das Testament. Ein Testament, was Paulus seinem Schüler Timotheus hinterlässt. Im letzten Brief, den er geschrieben hat, die letzten Zeilen, das letzte Kapitel, was er geschrieben hat. Kurz vor seinem Tod. Und er fasst zusammen, darum geht's. Und er beginnt hier in Vers 1 sehr, sehr eindringlich damit. Luther übersetzt es, so ermahne ich dich. Und so sehr ich Luther schätze, ist hier die Elberfelder und die Schlachterübersetzung genauer. Wer von Ihnen eine Elberfelder Schlachter vor sich hat, der wird dort lesen, ich bezeuge eindringlich. Und das ist eigentlich korrekter übersetzt vom Griechen her. Es geht um ein letztes Zeugnis, eine letzte Ermahnung, ein eindringliches Wachrütteln. Timotheus, jetzt musst du aufpassen. Darum geht's. Ich ermahne dich. Ich rüttel dich wach. Und es ist ein Zeugnis. Ich bezeuge es vor dir. Paulus stellt in seinem Testament nicht sich in den Mittelpunkt. Normalerweise, wenn man ein Testament liest, ist ja heute dann so, der letzte Wille des Verstorbenen war, Punkt, Punkt. Und Timotheus empfängt hier ein Testament, wo es nicht letztlich um Paulus geht, sondern wo Paulus sagt, ich ermahne dich, ja, aber das Zentrum ist Christus. Ich ermahne dich vor Gott. Ich ermahne dich vor Jesus Christus. Und was er macht, ist ein Aufruf. Ein Aufruf zur Treue. Und es geht ihm hier vor allem darum, ich ermahne dich im Bewusstsein vor diesem Gott und vor diesem Herrn. Vor diesem lebendigen Herrn. Paulus sieht sich also selbst sein Leben und auch das Leben des Timotheus im Angesicht dieses Gottes und dieses Herrn. Er sagt, darum geht's. Und dieser Herr lebt. Und das ist auch hier das Entscheidende. Er sagt, es geht nicht um einen toten Jesus. Es geht nicht um eine Idee, für die Jesus stehe, dass Jesus gekommen ist, um wohl, dass unser Leben gut ist, das Leben, dass wir ein gelingendes Leben haben. Dies ist es nicht, es ist die Idee, für die Jesus steht. Nein, es geht in erster Linie um den lebendigen Gott. Um den lebendigen Gott, der nicht im Grab geblieben ist von Golgatha, sondern der aufgestanden ist am Ostersonntag. Es geht um diesen Jesus Christus und seine Existenz, der zu Rechten des Vaters sitzt. Zu Rechten des Vaters sitzt und wiederkommen wird zu richten die Leben und die Toten, so wie wir es im Glaubensbekenntnis bekennen. Es geht um diesen Herrn, der lebendig ist, der heute der Wächter über seiner Lehre ist und er regiert. Und es geht nicht in erster Linie um seine Lehre, sondern es geht um diesen Herrn. Und von diesem Herrn ausgehend geht es um seine Lehre. Jesus Christus, der lebendige Gott. Und Paulus, was er hier macht, ist nicht einfach so ein frommer Floskel als Briefeinstieg oder so, dass er sagt, ich ermahne dich vor Gott und Jesus Christus. Das kann ja auch so zu einer Floskel werden, dass man irgendwie sagt, ja, wie man vielleicht in Briefe vielleicht sagt, ja, ich grüße dich, lieber XY, ich hoffe, es geht dir gut. Das kann auch zu einer Floskel werden. Was er Paulus hier macht, ist aber keine Floskel, sondern er sagt, hab diesen Herrn vor Augen. Und das ist auch was, das er nicht nur an Timotheus schreibt, sondern auch an uns schreibt, an sie und an mich. Hab diesen Herrn vor Augen. Er lebt. Er wirkt. Und er regiert. Dieser Herr ist der Schöpfer, Erhalter und Vollender dieser Welt. Und er ist es, der dich kennt, der dich gemacht hat, der dich liebt, der dein Leben erhält und trägt und der dich ruft in die Gemeinschaft zu ihm. Es ist der Herr, der möchte, dass dein Leben in eine Beziehung kommt mit ihm, in eine Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und so ist es vor allem eine Einladung an uns, wieder neu zu merken, dieser Gott ist nicht ein ferner Gott, er ruft mich. Und eine Einladung, in Kontakt mit ihm zu kommen, ihn neu kennenzulernen, ihn uns neuen Anlauf zu nehmen und sagen, ja, ich will an diesen Herrn glauben, ich will in seinem Wort lesen, ich will mit ihm verbunden sein. Treu zu diesem Herrn, treu zu Jesus Christus, mit ihm verbunden zu sein. Aber was bedeutet das? Oh, ja, da hätte ich mal ein bisschen zwischendrin mal klicken. Ja. Vor ein paar Jahren hat mich ein Freund von mir eingeladen, dass ich zu seinem Jugendkreis komme. Sie haben ein Jugendkreiswochenende geplant gehabt und ich sollte als Referent mitkommen auf diese Freizeit zum Thema Evangelisation von Jesus reden. Und der Freund von mir hat in Esslingen bei südlich von Stuttgart gewohnt damals und ich habe noch im Saarland gelebt, wo ich herkomme. Und es war von Freitag bis Sonntag und ich habe als Industriekaufmann gearbeitet die ganze Woche, Montag bis Freitag und ich bin schon direkt nach der Arbeit, habe meine Sachen gepackt gehabt und von der Arbeit dann mit dem Zug vom Saarland aus nach Esslingen gefahren. Und war eine ziemlich anstrengende Woche gewesen, es war ein ziemlich anstrengender Tag auf der Arbeit gewesen. Und dann fährt man so lange mit dem Zug nach Stuttgart, das ging noch, und dann muss man in eine überfüllte S-Bahn umsteigen nach Esslingen. Und es war heiß, es war stickig. Ja, und ich war einfach müde. Kurz gesagt, ich wollte einfach ankommen. Einfach meine Ruhe erstmal haben. Und ja, der Freund von mir hat gesagt, hey, wenn du in Esslingen, wenn du in Stuttgart umsteigst, steig in die S-Bahn ganz hinten und dann dort bist du dann direkt im Ausgangs und dann kannst du da gut zur Gemeinde laufen, die direkt gegenüber ist. Ja, und ich steige in diese S-Bahn, völlig überfüllt, fertig. Und dann ist es so, nach 2-3 Stationen steigt eine Gruppe von Mädels in das Abteil ein, es wird noch enger. Und diese 4-5 Mädels sind völlig laut, also nicht, weil die Mädels groß waren, einfach nur, weil es noch enger war alles. Und diese Mädels so gehen lauthals sich unterhalten. Und es war so eins dieser Gespräche, wo man als Mitfahrer, wenn sie häufiger am Zug fahren, wenn sie das merken, wo es einfach nur peinlich ist. Die unterhalten sich, was sie am Abend machen wollen und dass sie am vergangenen Wochenende auf irgendwelchen Partys waren und Alkoholexzesse. Die eine wird von ihrem Freund angerufen, serviert den auf eine derbste Art und Weise am Telefon ab und so und denkt einfach nur, okay, ja, Fremdschämen. Und dann kommen diese Mädels super auf die Idee, mich anzusprechen. Ah, hey, wo gehst denn du hin? Große Tasche dabei. Was machst denn du? Wir haben heute Abend vor, in so einen Club zu gehen. Hast du nicht vor, mitzugehen? Was machst du denn am Wochenende? Was hast du denn vor? Was antworte ich drauf? Ich fahre nach Esslingen. Ich besuche dort eine christliche Gemeinde, einen Jugendkreis. Wir haben ein Jugendkreis-Wochenende geplant. Wir wollen von unserem Glauben an Jesus Christus in der Stadt erzählen, weil wir glauben, dass er Hoffnung, Wahrheit, Liebe und Errettung ist. Hey, wollt ihr nicht mitkommen und unseren Jugendkreis kennenlernen, mit dabei zu sein? Das hätte ich sagen können. Stattdessen sage ich, ich besuche einen Freund. In Esslingen angekommen, froh, die Mädels hinter mir zu lassen, zur Gemeinde zu kommen und die Gemeinde zu finden, anzukommen, dort Tobi zu sehen, Jugendkreis. Und erstmal gibt es Abendessen und boah, ich bin so richtig müde an diesen Tisch gesunken und war froh, jetzt gibt es was zu essen und jetzt, okay, neuer Fokus. Nach ein paar Minuten geht die Tür auf und diese Mädels stehen in der Tür. Sie waren aus dem Jugendkreis. Tobi, der Freund von mir, hat ihnen bei Facebook ein Bild von mir gezeigt und hat hier, holt ihn mal auf besondere Art und Weise ab, überrascht ihn. Das war so einer dieser Momente, wo man sagt, Herr, du hast versprochen, dass du wiederkommst. Jetzt wäre ein guter Moment. Oder Boden, tu dich auf und verschluck mich bitte jetzt. Paulus sagt, predige das Wort, steh dazu, es sei zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Paulus weiß anscheinend sehr, sehr gut, dass wir Menschen es uns viel lieber, viel bequemer und einfacher machen. Daher ist der Aufruf zur Treue zu Jesus Christus auch ein Aufruf, nicht für sich zu bleiben und zu sagen, ich bin mir selbst und ich und mein Herr, wir sind uns genug, sondern auch in treu zu bleiben in der Botschaft des Verkündigens. Denn wenn wir diesen Herrn vor Augen haben, je mehr ich mir bewusst bin, dass mein Leben im Angesicht dieses Herrn besteht, umso mehr bin ich herausgefordert zu wissen, ich habe auch eine Verantwortung, treu in der Botschaft zu sein, ein treuer Botschafter zu sein. Sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Ob es mir gerade danach geht, ob ich mich gerade danach fühle oder nicht. Ob es mir gelegen kommt oder nicht. Ob es meinem Gegenüber gelegen kommt. Es gibt Situationen, wo mein Gegenüber kommt und mich mit Fragen löchert. Und ja, ich habe solche Menschen erlebt, die wirklich auch kommen und Fragen stellen. In der Corona-Zeit, schon im Frühjahr, im März, April, kam einer ganz neu in unseren Jugendkreis, in Gottesdienst, weil er gesagt hat, ich bin Atheist. Aber irgendwie jetzt, die Sache hier hat mich ins Nachdenken gebracht und ich habe Fragen, ich will mal herausfinden, ob das im christlichen Glauben so wahr ist. Das gibt's, das kommt nicht häufig vor, das gebe ich zu. Aber es gibt das, dass jemand kommt und sagt, ich habe Fragen und bitte gib Antworten. Es ist aber die Ausnahme, sehr wahrscheinlich. Und wenn man Gegenüber kommt und keine Fragen hat und davon nichts wissen will, so sendet uns Jesus Christus trotzdem als Botschafter in dieser Welt. Das, was Paulus hier meint vom Griechen her, ist, dass Jesus uns eigentlich als Herold in dieser Welt setzt. Also Botschafter ist, kann man auch mit Herold übersetzen. Und ein Herold in der Antike oder bis ins Mittelalter, er kommt in eine Stadt hineingeritten. Er bläst die Trompete, Posaune, auf jeden Fall ruft er auf dem Marktplatz alle zusammen, rollt die große Schriftrolle aus und sagt, ich verkündige euch im Namen des Kaisers Augustus, bla bla bla, was auch immer. Aber es ist eine öffentliche Verkündigung, dass wir rausgehen sollten, Was Luther hier mit Predige übersetzt, ist das griechische Wort kerusso. Predige, verkünde, proklamiere. Halt es fest und schrei es nach außen. Proklamieren, etwas festzuhalten, ob es mein Gegenüber hören will oder nicht, ist es die Wahrheit. So wie wenn ein Gesetz verkündet wird, ob mir das passt oder nicht, es gilt. Und dass diese Botschaft, die verkündigt werden soll, ist das Wort. Das Wort in doppelter Hinsicht, wie wir es vor 3 Wochen bei unserem Studientag hatten, das Wort Jesus Christus und das Wort der Heiligen Schrift in Kombination, weil sich Christus und die Schrift nicht voneinander trennen lassen. Die Einheit von dem lebendigen Wort, Jesus Christus, der sich offenbart in der Heiligen Schrift. Und ich habe ganz bewusst eben ein Negativbeispiel erzählt, weil ich das nur zu gut aus meinem eigenen Leben kenne, dass ich dann doch lieber schweige. Dieses Lied kommt mir in den Sinn, wo ich immer ich kann auch schweigen von dem, was du getan hast. Also eigentlich heißt das anders, nämlich ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast. Und ich frage mich immer, wenn wir das singen, solche Lieder, ist es wirklich so, ich kann nicht schweigen von dem, was du getan hast? Ja, auf wen trifft das wirklich zu? Wer darf so ein Lied singen? Ich kann gut singen, ich kann auch schweigen von dem, was du getan hast. Es ist bequemer, nicht zu sagen. Sich nicht ständig mit Nichtchristen oder noch Nichtchristen auseinandersetzen. Es ist bequemer, vor Schul- und vor Arbeitskollegen zu schweigen. Es ist bequemer, bei Nachbarn nicht zu sagen. In der Volleyballmannschaft, in der Theatergruppe, beim Schwimmen, im Verein, wo mehr auch Menschen anvertraut sind. Es ist anstrengend, wenn ich was sag. Denn da kommen Fragen, auf die ich keine Antwort weiß. Da kommt dir aber, wie willst du nur das erklären? Wie willst du jetzt hier, ja, Gott ist der Schöpfer, aha, und was sagst du jetzt zu Schöpfung, Evolution? Und das sind vielleicht Fragen, wo ich keine Antwort weiß. Oder es kommt Kritik, ihr Christen, was ihr alles gemacht habt, gegen die ich mich verteidigen muss und vielleicht nicht immer weiß wie. Und da kommen böse Blicke, es kommen Aussagen, die mich lächerlich machen wollen. Ach, du schon wieder, so der ganz Fromme. Am Montagmorgen, warst du gestern wieder beten? Und es gibt vielleicht einfach Menschen, die mir aus dem Weg gehen, weil sie mich für einen Spinner halten, einen frommen Spinner. Das ist so. Doch Gott sendet uns als treue Botschafter, als Herolde, als Menschen nach Meckenheim, nach Bad Dürkheim, nach Ludwigshafen, wo Gott sie auch hinstellt. Und er sendet sie deswegen als treue Botschafter, weil wir treu in der Lehre sein sollen, eine heilsame Lehre, weil diese Botschaft die Wahrheit ist, wie es Daniel am Anfang gesagt hat, nur wenn es wirklich wahr ist, dann verändert es auch. Paulus schreibt es hier, denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihren eigenen Gelüsten werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken, und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln zukehren. Vor 3 Wochen habe ich es am Studientag schon kurz erzählt, dass ich 2016 bei der Gründung vom Netzwerk Bibel und Bekenntnis dabei war. Und das eben entstanden ist aufgrund von Entwicklungen, Irrlehren in der Gemeinde, in der Landeskirche, aber auch innerhalb der Deutschen Evangelischen Allianz. Und ich bin froh und finde es super, dass ihr als Gemeindemitglied im Netzwerk seid. Kurz nach der Gründung hatte ich ein Gespräch mit einem christlichen Leiter von einem großen Gemeindeverband. Und er nahm mich so auf die Seite, so war so 4-5 Wochen nach der Gründung, und sagte zu mir: Martin, du hast so viel Potenzial, du könntest so viel machen. Mach dir doch mit deiner Überzeugung nicht deine Karriere kaputt. Wohlgemerkt, ein Christ. Ein Leiter von einem christlichen Verband mit mehreren 100 Gemeinden. Kein Nichtchrist. Ich dachte immer, dass einer unserer Kritikpunkte am Theologiestudium, an den theologischen Fakultäten der Unis sind, dass es dort so sein kann, dass man sich auf seine Überzeugung kaputt macht aufgrund einer Karriere. Aber innerhalb der evangelikalen Welt, auch dort ist es wohl längst so geworden, dass wir lieber den einfachen Weg gehen, lieber den Weg ohne große Widerstände, lieber den Weg des Mainstreams, politisch korrekt zu sein, weil man weniger Widerspruch hat. Sei ein lebendiger Fisch, Schwimme doch gegen den Strom, auf und wage es frisch, Freude und Sieg sind dein Lohn. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Wer kennt von Ihnen dieses Lied? Hallo. Großteil, sehr gut, ja. Das war eins meiner Lieblings, das war wahrscheinlich sogar das Lieblingslied in meiner Kindheit. Und noch heute singe ich es beim Zähneputzen immer wieder mit meinen Jungs. Also ich singe es Ihnen vor, Sie singen es noch nicht mit, aber ich hoffe. Und das ist so wichtig. Wollen wir tote Fische sein? Paulus schreibt, dass diese Welt, aber eben auch die Kirchen und die Gemeinden, dass jeder von uns in der Gefahr steht, lieber unsere Ohren den Fabeln zuzuwenden. Den schönen Geschichten, den eigenen Gelüsten, denn es ist viel spannender, es klingt vielleicht auch schöner. Einem Lehren, nachdem meine Ohren jucken. Ich finde das irgendwie so eine coole Beschreibung, was hier Paulus macht. Im Saarland wird man eher sagen, jemand, dem er Sülz in die Ohren streicht oder so, mit dem er Honig ums Maul streicht. Es ist ein Sprichwort, genau das sagt jemand, nachdem meine Ohren jucken, das hört sich so toll an, es tut so gut, es schmeichelt mir, es sind freundliche Lehrer, es sind freundliche Worte, es wird mein Herz erwärmt, es ist Psychologie, es sind meine Emotionen. Ja, natürlich hört mir gerne jemanden zu. Jemand, der gut reden kann, jemand, der noch schöne Sachen sagt, jemand, was mich aufbaut, natürlich hat das jeder gern. Doch wenn es keine Wahrheit ist, ist es nicht heilsam. Ein toter Jesus Christus ist nicht heilsam. Eine tote Lehre ist nicht heilsam. Das heißt nicht, dass die Lehre immer möglichst hart und das mir immer wehtun muss, Hauptsache quasi Blut und Feuer und Gericht und Hölle zu predigen. Nein, das muss es nicht sein. Aber es muss wahr sein. Und es geht nicht drum um eine Emotionalität oder eine Psychologie. Es geht auch nicht drum um eine einseitige Fokussierung auf die Liebe. Es geht nicht drum, Hauptsache eine schöne Ethik zu haben, wo sich jeder angenommen fühlt. Es geht um die Wahrheit der Lehre. Und von der Wahrheit der Lehre geht es natürlich auch um Ethik, auch um Emotionen, auch mitgenommen zu sein. Aber es geht nicht darum, mir einen Lehrer zu suchen, nachdem meine Ohren jucken, wenn keine Wahrheit darin ist. Paulus schreibt deswegen schreibt er auch weise zurecht, zur Zeit oder zur Unzeit, weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Paulus verwendet hier das Wort im Griechischen Parakaleo. Und das Parakaleo heißt eben ermahnen, aber es heißt auch ermutigen, trösten. Es ist ein ganz, ganz großer Blumenstrauß von, was dieser Wort bedeuten kann. Und deswegen ist es so toll, weil es darum geht, nicht immer nur das Gericht zu verkündigen, sondern dass wir treu sind, zurechtweisen müssen, wo zurechtgewiesen werden muss. Dass wir drohen und ermahnen müssen, wo es nötig ist. Und dass wir trösten und ermutigen sollen, wo auch das angebracht ist. Unsere Gefahr steht aber, glaube ich, nicht hauptsächlich daran, dass wir zu viel Trost und zu viel Mitgefühl verbreiten. Anscheinend ist unsere Hauptgefahr, dass wir schweigen. Deswegen betont es Paulus hier. Und deswegen ist dieser eindringliche Aufruf, nicht zu schweigen und auch nicht nach einem zu emotionalen, schönen Lehrer oder Lehrer Ausschau zu halten. Bei einer Begegnung mit diesem Mädchen im Zug habe ich viel drüber nachgedacht im Anschluss. Ich habe mich natürlich sehr geschämt, aber es hat mir auch danach so gedacht, was wäre, wenn mich Gott wirklich hier in diese Situation gestellt hätte. Wirklich drüber nachzudenken und Gott sagt, das ist dein Auftrag, hier brauche ich dich als meinen Botschafter. Ich kenne es sehr gut, diese Abstriche zu machen, wenn es eben ums Thema Naturwissenschaften geht oder wenn es darum geht, die Rede von den Wundern der Bibel oder von der Auferstehung Jesu, oh, das ist irgendwie so, ach komm, das lassen wir. Oder man kann auch sagen, um den gesellschaftlichen Mainstream nicht zu sehr herauszufordern, solche Themen wie Sexualität, dass Sex vor und außerhalb der Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, dass es Sünde ist, das betonen wir lieber, wir glauben das schon, wir betonen es lieber nicht so, damit wir jetzt nicht so viele Konflikte kommen. Oder auch in Zeiten von einem Pluralismus, wo in unser Land viel, viel mehr Menschen mit unterschiedlichen Religionen und aus unterschiedlichen Ländern kommen, dass man dann sagt, Jesus ist der einzige Weg zum Glauben und der einzige Weg zum Heil. Ja, das muss jetzt nicht so im Zentrum stehen. Wir sind immer in Gefahr anzupassen. Und dieser Text fordert mich und fordert uns raus, mutige Verkündiger zu werden. Was wäre, wenn mich Gott dorthin gestellt hätte und gesagt hat, das ist dein Job, diese Mädchen einzuladen zum Glauben? Wäre ich vielleicht die einzige Begegnung gewesen mit einem Christen? Auch da bin ich davon überzeugt, es ist der Herr, der das lenkt. Und er ist es, der souveräne Herr ist und um uns Menschen ringt. Und trotzdem stellt Gott uns in solche Situationen und legt uns Menschen in den Weg. Und es darf nicht sein, dass ich mich zurückziehe und sage, ja, Gott findet schon eine andere Möglichkeit. Nein, vielleicht will er dich und mich als sein Werkzeug gebrauchen. Eine spanische Nonne schrieb im 14. Jahrhundert, wir sind die einzige Bibel, die die Leute noch lesen. Im 14. Jahrhundert. Wie viel mehr ist es heute? Heute können mit Sicherheit mehr Leute lesen als damals. Das ist definitiv so. Aber ich glaube nicht, dass mehr Leute die Bibel lesen heute als damals. Wenn wir uns die Verlorenheit der Menschen ohne den Glauben Jesus Christus vor Augen führen, dann ist klar, Verkündigung ist kein Hobby. Und es ist auch kein Auftrag von Hauptamtlichen, was ich delegieren kann. Und auch das begegnet mir ganz oft. Man sagt, ja, wir haben doch Leute angestellt. Es gibt Pastoren wie Martin oder wie Rainer Wagner, die machen das schon gut. Oder man kann sagen, wir haben ja auch sonst auch hier einen Bruderrat, die sollen das dann schon noch gut machen und machen das auch gut. Es ist aber nicht der Job von Hauptamtlichen und vom Bruderrat allein. Es ist der Job eines jeden Christen. Es ist die Hauptaufgabe von jedem von uns. Auch wenn sich per Amt und Aufgabe die Art und Weise der Verkündigung unterscheidet, dass wir Verkündiger des Evangeliums sind, ist bei uns allen gleich. Paulus schreibt im Philipperbrief, ich habe Lust, aus der Welt zu scheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Er sagt, ich würde viel lieber sterben, weil ich weiß, wenn ich sterbe, bin ich nicht tot, sondern ich lebe. Ich gehe vom Tod zum Leben über am Sterbebett, denn ich verliere nicht das Leben, ich gewinne die Ewigkeit. Ich gewinne den Himmel, ich gewinne die Gemeinschaft mit Jesus Christus in der ganzen Fülle. Aber trotzdem schreibt er weiter, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, also im Leben zu bleiben, um euretwillen und euch zur Förderung und zur Freude im Glauben. Also Paulus sagt, Lebenssinn, Lebenshalt, Lebenssinn und Zweck ist die Verkündigung von Jesus Christus. Damit Menschen diesen Herrn begegnen und ihn annehmen und in Ewigkeit gerettet zu werden. Das ist der Sinn dieses Lebens. Sonst können wir wirklich sagen, wir machen Evangelisation und mit allen, die zum Glauben kommen sind, machen wir anschließend kollektiven Selbstmord. Ja, wir haben ja die Ewigkeit, ist doch super. Nein, hinzugehen zur Verkündigung des Evangeliums, das ist Sinn und Zweck, warum auch der Herr noch nicht wiedergekommen ist. Deswegen zögert er seine Wiederkunft raus, damit noch Menschen gerettet werden, weil noch Zeit der Gnade ist. Und zum Schluss fasst Paulus es nochmal zusammen, indem er sagt, treu trotz Widerstand. Und das ist, warum es auch eben ein Gebetstag für verfolgte Christen geht. Paulus sagt am Schluss, du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig. Tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, richte dein Amt redlich aus. Prediger des Evangeliums ist unser aller Job. Verkündiger der guten Botschaft. Berufen dort, wo Gott dich hinstellt, auf die Arbeit, in deine Familie, das Studium, die Schule, zu deinen Freunden, ins Fußball, auf den Spielplatz, ins Schwimmbad, wenn es wieder aufmacht, in die Nachbarschaft. Dort ist es dein Job, richte dein Amt redlich aus. Treu und zuverlässig dieses Amt, was unser Herr dir anbefohlen hat. Doch Paulus verschweigt nicht, dass die Verkündigung der Botschaft mit Nachteilen verbunden sein kann und wird. Deswegen sagt er, leide willig. Leide willig. Ich habe mir dann 2016, 17, als es wirklich so deutlich wurde, dass mein Mitarbeiter im Netzwerk Wien Bekenntnis mir tatsächlich einige Karrierechancen verbaut hat und ich in den allermeisten christlichen Verbänden und Gemeinden keine Einstellung mehr finden würde. Auch bei Bibelschulen nicht. Und dass ich auch an einer in keiner deutschen evangelischen Fakultät mehr promovieren könnt. Egal wie gut meine Promotion wäre, sie würde aus politischen Gründen nicht angenommen werden. Die Universität in Tübingen, die noch eine der konservativsten ist, hat sich auch in diesem Jahr ganz ausdrücklich und explizit gegen das Netzwerk gestellt, eine Veröffentlichung rauszugeben. Und was deutlich ist, wenn ich in Tübingen promovieren wollen würde, würde es gar nicht gehen. Deswegen bin ich in der Schweiz. Es geht in Deutschland nicht. Und ich habe mich mit meiner Frau Judith wirklich unterhalten, ist an vielen Stellen, ja, dieser Leiter des Gemeindeverbandes hat recht, ich habe mir wahrscheinlich wirklich mich selbst abgeschossen, an vielen Stellen. Das kann es wahr. Und genauso kann es wahr sein, dass wenn du ein Botschafter des Evangeliums bist, dass du Probleme bekommst. Dass du vielleicht aus politischen, religiösen Gründen nicht befördert wirst auf der Arbeit. Es kann sein, dass sich deine Arbeitskollegen von dir abwenden und sich über dich lächerlich machen. Es kann sein, dass Leute dir aus dem Wege gehen, dass es Gerede gibt, wie es immer Gerede gibt, hinter deinem Rücken. Dass sich Leute auslachen, dich meiden. Es kann sein, dass es Freundschaften kostet. Dass es vielleicht sogar Ansehen und Konflikte innerhalb der Familie bringt. Paulus sagt, leide willig. Richte dein Amt redlich aus. Unser innerster Drang ist immer, den Weg des geringsten Widerstandes, uns von der Wahrheit abzuwenden und uns den Fabeln zuzuwenden. Deswegen sagt er, es ist umso wichtiger, zurückzukehren zur heilsamen Botschaft, zum lebendigen Wort Gottes, dass unsere Pflicht ist, das zu verkündigen. Nicht im Sinne von, aber trotzdem, sondern weil diese Botschaft der Heiligen Schrift heilsam ist und Menschen rettet. Ulrich Pazani hat das, finde ich so eindrücklich, Anfang des Jahres so gesagt hat, es ist die Retterliebe, die uns antreibt. Es ist nicht eine Rechthaberei. Es ist die Retterliebe, wenn wir sagen, eine wahre, heilsame Botschaft, die wir verkündigen, auch gegen Widerstände. Auch wenn es Leid bedeutet. Und so ruft uns Paulus in seinem Testament zur Treue zu Jesus Christus, dass wir treue Botschafter werden, treu in der Lehre und treu trotz Widerstand. Ich wünsche Ihnen persönlich und ich wünsche Ihnen als Gemeinde in Meckenheim, dass Sie hier sich dran festhalten und dass Sie und dass wir gemeinsam als Christen dieser Welt weiter wachsen, so wie es Paulus im Epheserbrief schreibt, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus Jesus. Amen. Ich bete mit uns. Herr, du hast uns gerufen. Du bist es, der Menschen ruft und von dessen Gnade, von dessen Erwählung, von dessen Gnadenhandeln wir leben. Wir danken dir dafür, dass du uns rufst, gerufen hast und dass du uns immer wieder neu rufst in die Gemeinschaft mit dir. Und dass du noch viele Menschen in unserem Land, unsere Welt rufen möchtest, weil du ein Gott bist, der will, dass Menschen Rettung finden. Und wir danken dir für deine Gnade. Und wir loben und preisen dich, dass du der lebendige Gott bist, der handelt und wirkt und der alles in seiner Hand hat. Und wir danken dir für das große Vorrecht, dass du uns als Botschafter, als deine Werkzeuge beteiligen möchtest in deinem Reich. Dass du mit uns, durch uns und oft auch trotz uns in dieser Welt handelst. Wir wollen dich beten, dass du uns immer wieder neu vor Augen führst, wer du bist. Dass du uns in die lebendige Nachfolge rufst und dass du uns sendest als mutige Botschafter des Evangeliums. Halte unser Herz treu bei dir und bei deinem Wort. Veränder du uns von innen heraus und sende du uns als Zeugen der Wahrheit. Und wir haben Menschen, die du uns in den Weg stellst. Wir wollen dich hier auf besondere Weise bitten, in der Stille für die ein, zwei Menschen, die wir kennen, die wir auf dem Herzen haben und die dich noch nicht kennen. Hab Erbarmen. Hab Erbarmen, öffne du ihr Herz in unseren Mund, auf dass wir hingehen und als deine Werkzeuge sie einladen zu dir. Und wir wollen dich beten für die vielen Geschwister in dieser Welt, die leiden. Wir bitten dich für die Menschen, für unsere Geschwister in den Kirchen Afrikas, im Nahen Osten, umringt von Islam, die merken, dass wenn sie laut ihren Glauben bekennen oder sich auch nur falsch äußern, dass ihr Todesurteil sein kann. Stärke sie, erhalte sie und bewahre sie. Wir wollen dich auch beten für die Christen in unserem Land und Europa, dass unsere Kirchen, Gemeinden, Verbände, dass sie nicht abweichen von der wahren Lehre, um angepasst zu sein. Stärke auch unseren Mund, stärke auch den Mund hier der Gemeinschaft Meckenheim, dass wir ein Zeuge der Wahrheit sind, notfalls auch im Widerstand, um Menschen einzuladen zu dir. Danke, dass du der Herr bist, von dem wir leben und auf dem wir hinleben. Amen. Wir hören das Lied. Nummer habe ich. 170, danke.
Ist unvergleichlich, Menschenworte taugen nichts. Seine Kraft wirkt immer reichlich, wie Gott redet, so geschieht. Nicht der Himmel dieses steht, ob die Hölle dieses bleibt. Wenn der einst fließt und vergeht, fällt kein Jota, das erstreint. Werte Schriften vom Erbarmen, göttlich Wort von Gottes Huld. Hier ist Reichtum für die Armen und ein Freibrief für die Schuld. Hier ist Balsam für alle Not. Es gibt Nahrung den Gesunden, Lebenswasser für den Tod. Gott, wir danken deiner Gnade, die uns solch ein Wort geschenkt, welches auf dem Lebenspfade uns das Herz zum Himmel lenkt. Lass es dir zum Lob geschehen, dass wir, wie dein Wort verheißt, heute glauben, morgen sehen, Gott, den Vater, Sohn und Geist.
Lass dir ein, aufzustehen, dass wir uns in den Segen unseres Herrn stellen. So segne dich der allmächtige Gott und Vater, der dich gerufen hat und bestimmt hat zur Gemeinschaft mit ihm. Es segne dich Gott, der Sohn Jesus Christus, den Sieger von Golgatha, der die Macht der Sünde und der Hölle in deinem Leben zerbrochen hat, der die Ketten gesprengt hat und dich befreit hat. Und es segne dich Gott, der Heilige Geist, der dich sendet als Botschafter des Evangeliums, der dir die Worte in das Herz und in den Mund legen möchte und dir immer wieder neu deinen Blick zum Vater und zum Sohn richtet. Es segne und sende dich, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen.